The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Eigentlich ist das Thema Drohnen, also die, die mal Personen transportieren sollen und jetzt schon in der Güterlogistik eingesetzt werden, nicht das typische Thema in unserem Podcast. Da autonome Flugtaxis und Lieferdrohnen auch die Mobilität der Zukunft beeinflussen werden, passt es ganz gut, dass wir mit Florian Köhler, Consultant bei der P3 Group, sprechen können. Er ist seit mehreren Jahren im Bereich der neuen Luftmobilität unterwegs. Ich konnte ihn mit ein paar Fragen löchern, die womöglich dabei helfen können, etwas über den Mobilitätstellerrand zu schauen und gleichzeitig eine Art Status quo zu skizzieren. Wo stehen wir mit dem Thema eigentlich? Ton ab! Drohnen und E-Votals sind nicht gerade unser Kernthema bei Intellica, aber sie werden in Zukunft einen Teil, ja, mindestens regionaler Mobilität und Logistik besetzen und ausmachen können. Danach sieht es zumindest aktuell aus. Was meinst du, werden diese Systeme zuerst eine relevante Rolle in diesen Segmenten spielen?
Ich denke, die besten Wachstumschancen wird man da haben, wo auch eine hohe Nachfrage dahinter steht. Und das ist tendenziell da gegeben, wo wir eine entsprechend schlechte oder überlastete Infrastruktur haben. Wobei natürlich eine schlechte Infrastruktur vielleicht nicht unbedingt mit einer hohen Kaufkraft verbunden ist, weil es gibt ja einen Grund, warum die Infrastruktur schlecht ist. Das heißt, meiner Ansicht nach wird es in Ballungsgebieten oder Megacities da zuerst starten. Wenn du mich jetzt fragst, wo genau auf der Welt, würde ich jetzt mal raten, Asien, weil wir da natürlich sehr viele Städte haben, sehr viele Megacities, sehr hohe Bevölkerungsdichten. Denkbar ist natürlich auch Europa, aber ich würde auf Asien wetten.
Mein letzter Stand war, ja, dass es etwa um die 100 solcher ambitionierter Projekte rund um Transport- und Mobilitätsdrohnen gibt. Welche Rolle spielt denn da Deutschland bzw. Europa gegenüber solchen Märkten wie Nordamerika oder Asien und eventuell speziell auch China?
Du sagst ja schon richtig, über 100 oder an die 100 Projekte gibt es. Da sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen einschränken, wie wir das genauer beleuchten wollen. Am spannendsten ist sicherlich das Anwendungsgebiet Personenverkehr. Von den genannten 100 Projekten würde ich da gerne erstmal auf 4 Flugtaxi-Startups abzielen, in die insbesondere in den letzten Jahren massiv investiert wurde. Wenn wir jetzt da im Vergleich schauen, bis 2020 sind 1,5 Milliarden Dollar investiert worden in diese Flugtaxi-Startups und in viele verschiedene. Davon entfallen aber auf die ersten 4 weit über 90%. Diese ersten 4 sind Joby, das ist ein US-Unternehmen, Lilium, Volocopter, beide deutsche Unternehmen und Ehang als chinesisches Unternehmen. Und daran siehst du schon, okay, Deutschland ist mit 2 von 4 gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn wir jetzt an die Investitionen uns anschauen, wie die verteilt sind, dann entfallen auf die deutschen Firmen ungefähr ein Drittel. Wie gesagt, bis Ende 2020. Es gab jetzt dieses Jahr 2021 auch noch Finanzierungsrunden. Die sind dann noch nicht mit eingerechnet. Und da kommen sicherlich Lilium und Volocopter auch noch auf höhere Investitionsvolumina.
Und was ich mich häufiger bei dem ganzen Thema gefragt habe, sind diese E-Votals vielleicht perfekt für Gegenden, naja, in denen es aus finanziellen Gründen, aber auch manchmal aus Umweltschutzgründen wenig Sinn macht, massive Infrastruktur wie Straßen und Schienen zu bauen. Also ich denke da unter anderem an Afrika und an den erfolgreichen Einsatz zum Beispiel von Zipline dort, wenn es um die Medizinlogistik geht. Nun hast du gesagt, es geht hier erstmal vielleicht aus deiner Perspektive eher um Mobilität für Menschen. Ich habe mich echt immer gefragt, ob wir darauf Lust haben, dass da über uns ständig irgendwelche Fluggeräte unterwegs sind, und fand diese Idee von Zipline eigentlich ganz gut, zu sagen, ja, wir machen das einfach da, wo Infrastruktur vielleicht entweder zu teuer ist zu bauen oder vielleicht aus Umweltschutzgründen auch wirklich falsch wäre.
Also Zipline ist natürlich ein ziemlich cooler Use Case und auch extrem hilfreich in Gebieten Afrikas. Wir sind auch in Philippinen und zum Beispiel unterwegs, also die versorgen ja, sagen wir, die ländliche Bevölkerung mit Medizinlogistik, mit Impfstoffen, mit Medikamenten und so weiter. Den Gedanken an die Sicht finde ich gar nicht so schlecht. Ich denke, man muss aber auch bedenken, dass jetzt Zipline eben dadurch, dass sie Medizinlogistikversorgung bereitstellen, sie ja auch durch die öffentliche Hand in den jeweiligen Staaten abhängig sind und daher auch in irgendeiner Form begrenzt im Wachstum sind. Der andere Aspekt ist, gerade in diesen weitläufigen Gebieten haben wir auch geringe Bevölkerungsdichten. Das heißt, da ist automatisch auch die Nachfrage in irgendeiner Form wieder begrenzt. Ja, Anwendungsfälle sind definitiv da. Das Wachstumspotenzial ist aber meiner Ansicht nach eingeschränkt. Aber was man natürlich auch noch sagen muss, ist, zumindest in Afrika gibt es ja den großen Vorteil, dass man eine relativ hohe Sonneneinstrahlung haben. Das heißt, du kannst mit Photovoltaik recht gut eine dezentrale Ladestruktur aufbauen und damit vielleicht auch besser die ländlicheren Gebiete erreichen und abdecken. Aber nichtsdestotrotz, das musst du auch erstmal aufbauen. Und das ist sicherlich in diesen Megacities und in Ballungsgebieten nicht unbedingt notwendig.
Ich will noch mit einer Frage ein bisschen rumhacken oder drauf eingehen, wenn es um Cargo und Logistik geht. Weil mein Eindruck ist, es sind Themen, in denen ja E-Votals auch schneller zugelassen werden könnten, schlicht weil einfach keine Menschen an Bord sind. Ist dem so oder unterscheidet sich das aus deiner Sicht schon gar nicht mehr so deutlich?
Ja, hast du natürlich vollkommen recht. Also in der klassischen Luftfahrt ist es so, dass eine Ausfallsicherheit dadurch gewährleistet sein muss, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht, einen katastrophalen Fall, also das heißt Menschen kommen zu Schaden, dass dieser Fall eben nicht erreicht wird. Da gibt es verschiedene Anforderungen, je nach Anwendungsfall. Die EASA, also die Europäische Luftfahrt- und Luftsicherungsagentur, hat jetzt festgelegt, dass für diese sagen wir mal, 2 bis 5 Sitzer Personenbeförderung, eVTOLs, dass da eine Ausfallsicherheit von 10 hoch minus 9 gegeben sein muss. Das heißt, in 10 hoch 9 Flugstunden darf nur ein katastrophaler Fehler auftreten. Und da kann man sich mal einfach ausrechnen, wie viele Jahre das sind, die dahinter stehen. Und das ist natürlich erstmal eine recht hohe Anforderung. Und das nachzuweisen liegt natürlich auch erstmal in der Verantwortung des Operators, also desjenigen, der das Ganze designt. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jetzt große Batteriepacks in diesen Flugzeugen haben, die ja für die Reichweite sorgen, dass diese Batteriepacks natürlich auch diese Ausfallsicherheit gewährleisten müssen und wir haben da wenig bis keine Erfahrungswerte in dem Bereich, wird es natürlich auch schwer, die Zulassungsbehörde davon zu überzeugen, dass es tatsächlich ausfallsicher ist. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt davon sprechen, dass in der klassischen Luftfahrt der katastrophale Fehler eben oder die Ausfallsicherheit von anhand der Flugstunden berechnet wird, ist es bei Fluggeräten, die eben keine Personen transportieren, ein bisschen anders. Da existiert eine qualitative Risikoabschätzung und da werden Risikoklassen eingeteilt, je nachdem, welche Fehler da grundsätzlich auftreten können. Aber dadurch, dass keine Personen transportiert werden, ist natürlich auch erstmal dieser katastrophale Fehler grundsätzlich erstmal geringer. Das heißt, man kann das ganze System einfacher designen, günstiger designen, weniger Entwicklungskosten müssen da reinfließen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum diese unbemannten Drohnen früher in den Markt kommen werden.
Kommen wir aber nun lieber auch zu deinem Thema. Wie sieht denn realistisch ein Use Case aus, wenn man Personen mit diesen Flugsystemen befördern will? Mit realistisch meine ich an der Stelle 2 Themen. Einmal wirtschaftliche Machbarkeit würde mich da wirklich interessieren und auf der anderen Seite auch ja eine realistische Marktzulassung vor 2030.
Das muss man tatsächlich in diese 2 Kategorien aufteilen, ne? Denn es ist ja ein Wettlauf entbrannt, wer hat zuerst die Marktzulassung. Und wenn es darum geht, Time to Market, wird erstmal alles, was so an Kosten reinfließt, nachrangig behandelt. Das heißt, man muss schnell sein. Das heißt, auch das Design, was entwickelt wird, ist nicht unbedingt kostenoptimiert designt, sondern das wird im zweiten Schritt erst passieren. Das heißt, erstes Ziel ist, wirklich die Marktzulassung zu erreichen. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich, wie kann man irgendwann so kostengünstig werden, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Da ist sicherlich der erste Schritt zu sagen, okay, je weniger überflüssiges Gewicht ich an Bord habe, desto mehr Personen kann ich transportieren und desto mehr Umsatz kann ich machen. Und das heißt, der erste Schritt da wäre sicherlich erstmal den Piloten einzusparen. Was aber auch noch, sagen wir mal, nicht so einfach ist, weil das noch viele andere Probleme mit sich bringt. Das heißt, wie steuere ich sicher pilotenlos so eine Drohne oder lasse ich die automatisch fliegen? Das heißt, da wird sicherlich auch noch ein paar Jahre der Entwicklungszeit reingehen müssen. Die Frage nach der Zulassung ist natürlich auch noch eine andere Sache. Wenn man ohne Pilot fliegt, wie gewähre ich da die, oder wie gewährleiste ich da die Sicherheit der beförderten Personen? Wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir erstmal eine Marktzulassung haben, danach wird dann sicherlich die Designschleife kommen, Design to Cost, das heißt, ich mache eine Kostenoptimierung des Designs. Das Ganze muss dann auch nochmal rezertifiziert werden, vermutlich parallel dann zu einer Zertifizierung ohne Pilot. Würde ich dann auch nochmal schätzen, das Ganze dauert nochmal 3 bis 5 Jahre. Dann haben wir vielleicht noch 3 bis 4 Jahre, wo die ersten zugelassenen Flugtaxis im Markt sind. Das heißt, so in 9 bis 10 Jahren, das heißt mit 2030, könnte es durchaus sein, dass wir da schon im wirtschaftlichen Bereich sind.
Na, das klingt ja schon mal ganz gut. Dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Bisher fliegen in meiner Heimatstadt Berlin verhältnismäßig wenig Helikopter durch die Luft. Auch Flugzeuge kriegt man hier, wenn man nicht zu sehr in der Einflugschneise wohnt, eher wenig mit. Jetzt stelle ich mir tatsächlich zahllose kleine elektrische Flieger über mir vor, die Personen und eventuell auch Waren befördern. Wie kann denn da eine Art Luftstraßenverkehrsordnung aussehen, so will ich es mal nennen? Gilt da auch wieder rechts vor links oder oben vor unten? Oder sagt man einfach, nee, das ist vielleicht schon alles längst geregelt, weil es gibt ja bisher auch schon Flugzeuge, Leichtflugzeuge, kleine Flieger, große Flieger?
Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Das Zauberwort hier heißt Luftraumintegration. Das heißt, wie kann ich diese neuen Fluggeräte sauber in den Luftraum integrieren? Und das Thema steckt tatsächlich auch noch in den Kinderschuhen. Es gibt bei der EASA Ansätze oder Ideen, wie man sowas umsetzen kann. Ich habe jetzt gesehen, beim BMVI gibt es ein Memorandum of Understanding, wo 4 Modellregionen in Deutschland ausgewählt wurden, die Reallabore und Testfelder zur Verfügung stellen, genau für das Thema. Das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, beschäftigt sich mit dem Thema. Die Deutsche Luftsicherung kooperiert mit der Telekom zu dem Thema. Also wir haben manchmal viele kleine Kristallisationskeime, die erst noch wachsen müssen und sich in irgendeiner Form zusammenfügen müssen, um tatsächlich dann irgendwann auch mal eine saubere Lösung dafür zu haben. Wenn du mich jetzt fragst, wie kann das Ganze funktionieren? Ich denke, am wichtigsten ist vermutlich, dass man sich auf irgendeinen Mindestabstand zwischen Hindernissen oder zwischen anderen Fluggeräten einigt. Jedes automatisierte Gerät muss dann diesen Mindestabstand einhalten, im Zweifel dann durch einen vollständigen Stopp. Da muss es irgendeine Art Handshake geben, bei dem man sich einigt, wer darf jetzt in welche Richtung weiterfliegen, ohne eben diesen Mindestabstand zu unterschreiten. Und ja, dann fliegt eben jede Drohne dann ihren Weg weiter.
Na, das klingt doch schon mal nach einer halbwegs sauberen Lösung. Ich kann es mir leider immer noch nicht vorstellen, ohne dass ich da aber als Skeptiker dastehen möchte. Aber mal Hand aufs Herz, wann sitzt du denn selbst das erste Mal in einem regulär zugelassenen Flugtaxi? Was meinst du?
Also tatsächlich hatte die Firma Volocopter letztes Jahr im September die ersten 1000 Ticketreservierungen verkauft für einen 15-minütigen Flug. Da habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Und da hieß es, dieser Flug soll stattfinden innerhalb des ersten Jahres nach dem kommerziellen Start. Und der Start soll in den nächsten 2 bis 3 Jahren stattfinden, stand letztes Jahr. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, in 4 Jahren, 2023, 2024, in der Kante, würde ich damit rechnen.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle schon mal guten Flug. Angela Merkel hat sich bei den Elektroautos mit 1 Million nur um 1 Jahr verschätzt. Also insofern, selbst wenn es, glaube ich, 2025 wäre, wäre ich ziemlich euphorisch und auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber das soll im Zweifel so sein. Lieber Florian, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und in Zeiten von Corona. Wie immer mein Schlussspruch, bleib gesund.
Danke, Jens, das wünsche ich dir auch.
Hack the Roadjack, der Podcast von Intellica.de.